Unter dem großen Stichwort der Vergebung, ein so großes Wort, können sich alle Menschen und auch jeder Einzelne von euch heute Morgen in zwei Gruppen aufteilen. In zwei Situationen hineinversetzen, in denen wir stehen in Bezug zu Vergebung. Die einen von euch sind herausgefordert, damit zu verstehen und anzunehmen, dass Gott ihnen vergeben hat. Und die anderen von euch sind herausgefordert, dass du Vergebung gewährst. Die einen von euch kämpfen mit ihrer eigenen Schuld und die anderen kämpfen damit, nachtragend zu sein, nicht vergebungsbereit zu sein. Und natürlich kannst du auch beides gleichzeitig. Vergebung ist ein so großer Begriff. In und seit dem Sündenfall, unser Predigt letzten Sonntag, den Folgen und Konsequenzen des Sündenfalls, sind wir Tag für Tag, Moment für Moment auf Vergebung angewiesen. Und Unversöhnlichkeit, Vergebung nicht zu gewähren oder nicht in Anspruch zu nehmen, wirkt geistlich lähmend. Du kannst nicht mehr funktionieren. Es zieht dir alle Kraft aus den Knochen. Sowohl Vergebung nicht anzunehmen, als auch Vergebung nicht zu gewähren, zieht eine Vielzahl von Problemen nach sich. Heute Morgen schauen wir uns in unserer Serie des Kolosserbriefes das Thema an, dass wir nur in Jesus Vergebung empfangen und gewähren können. Er ist derjenige, der Schlüssel ist zu unserem Dilemma, Vergebung für unsere Schuld anzunehmen und Vergebung für die Schuld anderer an uns zu gewähren. Jesus Christus ist der Schlüssel. Ihr erinnert euch, dass wir in Kolosser 2 in unserer Serie durch den Kolosserbrief uns in dem zweiten Kapitel angeschaut haben, dass es Gefahren gibt, die uns lähmen. Dass es Philosophien der Welt gibt, denen wir auf den Leim gehen. Und zwar dann, wenn wir, Kolosser 2, Vers 6, nicht mehr wandeln, wie wir Jesus angenommen haben. Dort heißt es, wie ihr Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und in Kolosser 2, 8, hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. In Bezug auf die Vergebung, würdet ihr mir zustimmen, dass die Welt eine Menge Vorschläge hat, wie du dir selbst vergibst, wie du Menschen die Vergebung annimmst, dass die Welt eine Menge Vorschläge hat, wie du Vergebung anderen gewähren sollst, wie du frei wirst von diesen Rachegelüsten. Die Welt hat Vorschläge, aber sie kommen alle zu kurz. Sie berauben dich, diese Philosophien der Welt, Kolosser 2, 8. Aber vor allem geht es Paulus in Kolosser 2 darum, dass du Jesus überhaupt niedriger kategorisierst, als er ist. Ihn nicht als den Erhabenen, den Einzigen anerkennst. Und das ist das große Argument, was Paulus hier aufgebaut hat und wir uns die letzten Predigten angeschaut haben in den Versen 9 und folgende. Das nämlich eine kurze Erinnerung für euch. Erstens, Jesus alles ist, was du brauchst, weil die ganze Fülle in ihm wohnt. Zweitens, Jesus alles ist, was du brauchst, weil du abgesondert bist durch Christus. Ihr seht das in Vers 9, die Fülle der Gottheit in ihm. Ihr seht es in Vers 11, ihr seid beschnitten mit einer Beschneidung. Das heißt, abgesondert durch Jesus. Das, was er weggenommen hat, ist drittens die Sünde. Wir sind unseren Sünden gestorben. Das haben wir alles durchgearbeitet und in Vers 12, Ostersonntag war das, sind wir mit ihm begraben und mit auferweckt. Er ist derjenige, der Leben geben kann, niemand sonst. Und nicht nur kann er Leben schenken, sondern wir sind mit ihm begraben und mit ihm auferweckt. Das heißt, er hat uns auch eins gemacht mit sich selbst. Diese Auflistung kommt nun zu dem Punkt, dass Paulus sagt, und er ist derjenige, der dir deine Schuld vergeben kann und niemand sonst. Im Zusammenhang hier will Paulus klar machen, wie herrlich Jesus Christus ist. Und niemand kommt an ihn heran. Gott selbst wurde Mensch, um dieses Werk zu vollbringen. Und heute dreht sich alles um sein Werk deiner Vergebung, deiner Sünden. Dieses Werk hat Jesus Christus am Kreuz vollbracht. Und wenn du Christ bist und die Vergebung deiner Schuld angenommen hast von Jesus Christus, dann kämpfst du trotzdem noch im Alltag damit, dass wenn du gesündigt hast, dir überlegst und die Zweifel aufkommen, das war jetzt das 1567. Mal, dass ich diese Sünde begangen habe. Wird er mir nochmal vergeben? Diese Zweifel kommen für den Gläubigen auf. Und wir müssen uns erinnern, dass Christus vergibt. Und für dich, wenn du heute den Herrn Jesus Christus nicht kennst und selbst in deinen Schuld und Sünden gefangen bist, dann ist es der Aufruf und die Erklärung heute Morgen, wie Jesus Christus die Schuld eines jeden Menschen, egal wie groß sie sein mag, vergeben kann und will. Und so arbeiten wir uns heute Morgen durch dieses Thema, dass wir nur in Christus Vergebung empfangen und gewähren können. Und lesen zusammen jetzt Kolosser 2, 13 und 14, unseren Predigttext für heute Morgen. Kolosser 2, 13 und 14. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Nur in Jesus kannst du Vergebung empfangen und gewähren. Das Erste, was wir zu dieser Wahrheit lernen müssen, ist, wir müssen unseren Tod lernen. Lerne alles über deinen Tod. Der Text sagt, ihr, die ihr tot wart. Jeder von euch, der glaubt und den Heiligen Geist hat, er hat kein richtiges Bild von seinem Zustand vor der Bekehrung. Wir Menschen sind so verdreht, dass wir selbst den Zustand vor der Bekehrung glorifizieren. Jeder von euch, der Jesus nicht kennt, glorifiziert seinen Zustand. Halb so wild, was ich Tag ein, Tag aus tue. Wir müssen lernen, wer wir sind ohne Jesus. Das ist Schritt und Punkt Nummer 1. Und Paulus erklärt es uns, wer wir vor Jesus waren, vor dem Glauben waren oder sind, wenn du heute nicht glaubst. Schaut in Vers 13 hinein. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Unser Zustand wird beschrieben, nicht missverständlich, als Tod. Du hast keine Erkältung gehabt. Du hattest kein Fieber. Du hast dir nicht deinen Fuß gebrochen. Du warst tot. Ein lebloser Körper, ein Leichnam, kalt, starr. Tot. Warum tot? Der Text erklärt es uns in Vers 13, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Der erste Grund, warum du tot warst, ist wegen deiner Verfehlungen, wegen deiner Übertretungen. Diese Übertretungen, diese Verfehlungen, ein anderes Wort für Sünde, es sind nicht nur kleine Sünden. Es sind nicht nur kleine Übertretungen, sondern Paulus spricht hier davon, dass du absichtlich und bewusst und willentlich die Linie, die er zieht, die Gott zieht, die er festlegt, übertrittst. Es ist nicht so, dass du aus Versehen stolperst, sondern die Linie ist da und du kennst sie und du siehst sie und du hast diese Linie. Du kennst diese Linie und sie lautet: Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Und du sagst: Nein. Und du übertrittst sie. Aktiv deine Taten. Du kennst diese Linie und sie lautet: Kein schlechtes Wort kommt aus deinem Mund. Nur Worte, die Gnade geben und die aufbauen. Und du kannst diese Linie nicht ab und du übertrittst sie bewusst und willentlich. Immer und immer wieder. Du sollst nicht böse über einen anderen Menschen denken. Nenne niemanden einen Dummkopf. Aber es ist so schön, diese Linie zu übertreten. Und es macht so viel Freude, in meinen Gedanken Leute zu töten. Das sind Übertretungen, die jeder Einzelne von uns getan hat. Das ist das Erste, warum wir tot sind. Weil Römer 5, 12 sagt, dass jede dieser Übertretungen den Tod zur Folge hat. Die Verbindung von der Übertretung ist zum Tod, dass es die Folge ist. Römer 5, 12 heißt es: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir haben gerade 1. Mose 3 studiert als Gemeinde. Und in diesem Sündenfall, die Übertretung, das Essen der Frucht, das Verdrehen der Rollen, kam der Tod. Die nächsten Kapitel in 1. Mose 4 sind Grabsteine. Wegen den Übertretungen, sagt Paulus in Kolosser 2, 13, bist du tot. Aber nicht nur wegen den Übertretungen, wo kommen denn diese Übertretungen her, sondern er sagt zweitens, aufgrund der Satzungen, die uns entgegenstehen. Die Esra-Bibel sagt, die Verordnungen gegen uns. Es gibt ein dickes Gesetzbuch, so dick ist es gar nicht. Aber dieses Gesetz, es steht gegen uns. Wir sind als Menschen ohne Jesus gegen dieses Gesetz gerichtet. Wir hassen es. Wir können es nicht ab. Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und diese ganzen Gesetze, das sind die Satzungen. Wir könnten übersetzen die Dekrete. Sie sind gegen uns gerichtet, sagt der Text. Gegen uns gerichtet, weil eine Feindschaft da ist von uns gegen Gott. Wir haben davon in Kapitel 1 schon gesprochen. Unser geistlicher Zustand, sehen wir als nächstes, ist tot. Es ist die Satzung, es ist die Linie, wir übertreten sie. Als erster großer Grund, warum wir tot sind. Und als zweiter Grund, den Paulus nennt, der Zustand, in den du geboren wurdest, ist unbeschnitten. Damit will er deutlich machen, liebe Heiden, ihr seid nicht nur aktiv wegen euren Übertretungen tot, ihr habt noch nicht mal das Judentum gehabt, das euch dahin gebracht hat. Ihr hattet überhaupt keine Chance. Das ist hier der Aspekt, der Schwerpunkt, den er im unbeschnittenen Zustand meint. Vorher bei der Beschneidung hat er in Vers 11 natürlich das Wegnehmen der Sünde gemeint. Das haben wir schon durchgearbeitet in Alex' Predigt. Und hier spricht er davon, dass du das Gesetz kanntest, es übertreten hast und in deinem Zustand der Geburt Heide warst, unbeschnitten. Woher kennt der Heide das Gesetz? Römer 1 und 2 macht uns deutlich, dass Gott das Gesetz jedem aufs Herz geschrieben hat. Die Tatsache, dass es Gesetze in Deutschland gibt, spricht davon und beweist, dass der Mensch in seinem Gewissen kennt und erkennt, dass es richtig und falsch gibt. Auch wenn die Norm sich hier und da Land für Land ein wenig unterscheidet. Das ist das Argument von Paulus in Römer 1 und 2. Könnt ihr nachlesen, so hat der Heide auch ein Gesetz, was er übertritt. Und nun sagt er hier in Vers 13, dass wir im unbeschnittenen Zustand unseres Fleisches sind. Dieses Fleisch, was er hier bezeichnet, ist für Paulus eine Bezeichnung der inneren Sünde und Rebellion gegen Gott. In ein Drittel Stellen der Schrift, wo das Wort Fleisch benutzt wird, ist es genau dafür benutzt. Ihr kennt den Vers aus Karfreitag oder Gründonnerstag, wo Jesus seinen Jüngern sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es ist dieser Kampf, den wir haben. Und noch eindeutiger in Römer 8, wir sind in Christus nicht mehr gemäß dem Fleisch, wie wir wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir sind nicht mehr in Rebellion gegen Gott, sondern wir lieben Gott. Durch die Kraft des Geistes wollen wir ihm gefallen. Aber dein Zustand vorher, den musst du lernen. An den musst du dich erinnern, du warst tot. Wegen der Satzung gegen dich. Du hast sie aktiv übertreten, immer und immer und immer wieder. Und du hattest gar keine Chance, gerettet zu werden als Heide. Ohne Gott. In Epheser 2 beschreibt Paulus es, das ist der Parallelbrief, wie ihr wisst, ist ähnlich und ein wenig ausführlicher. In Epheser 2, 1 bis 3, dort beschreibt er unseren Zustand wie folgt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Seht ihr das? Wir haben alle so gelebt. So macht man das in dieser Welt. Man hat hier eine Linie und man übertritt sie. Das ist, was alle machen. Genauso beschreibt Paulus es. Es ist der Lauf dieser Welt. Vers 3, unter ihnen, in dieser gottlosen Gesellschaft, führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, hier kommt der Sitz der Sünde durch, den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und hier jetzt die Folge. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir kannten das Gesetz, es war auf unser Herzen geschrieben und wir übertreten es willentlich, bewusst, weil wir etwas gegen Gott haben. Und jetzt halte ich fest. Obwohl du tot warst, obwohl du keine Gemeinschaft mit Gott hattest, obwohl du so weit entfernt von ihm warst, wie du nur sein kannst, hat Gott was gemacht? in Vers 13 mit Christus lebendig gemacht. Mit ihm lebendig gemacht. Ihr wart tot und ihr seid mit ihm lebendig gemacht. Mit niemand anderem. Kein anderer kann es. Das Erste, was wir lernen müssen, wenn wir Vergebung verstehen wollen, annehmen wollen und gewähren wollen, ist, was unser Zustand ohne Jesus war. Das Zweite, was wir nun lernen, ist, dass wir uns erinnern an Jesu Vergebung. Erinnere dich an Jesu Vergebung. Wir sind immer noch in Vers 13 und wir sehen hier, er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Wie? Ende von Vers 13, indem er euch alle Übertretungen vergab. Indem er euch alle Übertretungen vergab. Du bist eins mit Christus. Du bist mit ihm lebendig gemacht. Davon haben wir Ostersonntag schon gesprochen. Und genauso, wie du mit Jesus gestorben bist, deinen Sünden, lebst du nun das Leben in Ewigkeit. Wir waren völlig unfähig zu reagieren. So unfähig, wie ein Toter reagieren kann. Halt dir das nochmal vor Augen und mach einen Spaziergang über den Friedhof. Und erinnere dich daran, genau so war ich. Genau so war ich. Wenn du Vergebung annehmen oder gewähren musst, lauf über den Friedhof und erinnere dich. Tot. Er allein hat uns lebendig gemacht, indem das Christus aus den Toten auferstand. Wie hat er uns vergeben? Wir arbeiten drei Aspekte heraus, wie Jesus uns vergeben hat. Das Erste, was wir uns anschauen, ist der Begriff vergeben. Der Text sagt, wir sind mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen vergab. Indem er uns alle Übertretungen vergab. Paulus, er gebraucht hier den Begriff von freier, freudiger Vergebung. Vergebung aus Gnade, sagt die Esra-Bibel. Gnade ist unverdient. Die Wurzel dieses Wortes lautet oder kommt von dem Begriff ein freundliches, gerne schenken. Freundlich, gerne schenken. So hat Jesus unsere Schuld und Sünde bezahlt, indem er uns geschenkt hat. Dieses Wort schenken, voll Freude schenken, wird in Lukas 7 gebraucht. In Lukas 7, 21 haben wir die Gegebenheit, dass Jesus heilt. Und wir lesen dort, zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Lukas, er liebt diesen Begriff des Schenkens und diese Wahrheit des Schenkens. Und in dem Kapitel 7 geht es nur ein wenig weiter in Lukas 7, 41. Das bekannte Gleichnis, dass einer seinem Herrn 500 Denare schuldet und der andere seinem Herrn 50 Denare schuldet. In Lukas 7, 41 heißt es dann, über dieses Gleichnis lautet, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Warum schenken? Weil sie nichts hatten, um zu bezahlen. Er schenkte es beiden. Und dann spricht er noch davon, ja, wer wird am meisten lieben? Nun, Simon antwortet, ich vermute dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Der Text geht weiter, dass Jesus Petrus erinnert: Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir noch nicht mal Wasser für die Füße angeboten und diese Frau ist gekommen und hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen. Das ist der ganze Zusammenhang von diesem Gleichnis. Ihr ist viel mehr Schuld bewusst gewesen, die Jesus ihr vergeben hat, geschenkt hat, als Petrus. Und deshalb sagt er der Frau in Vers 47, immer noch in Lukas 7, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Jesus sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich zu sagen, wer ist dieser, das sogar Sünden vergibt? Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Genauso wie Jesus hier deutlich macht, dass zwei Schuldner eine Schuld haben und was war der Schlüssel? Sie hatten nichts, um zu bezahlen. Der Gläubiger es ihnen schenkt. Das ist, was Jesus mit uns getan hat. Du kanntest das Gesetz, kanntest die Linien, hast sie übertreten. Willentlich. Bewusst. Du hast aber keine Ahnung, was es dich kostete, diese Schuld, die du damit auf dich lädst. Und all diese Schuld auf uns alle trifft zu, wir hatten nichts, um zu bezahlen. Deshalb schenkt Jesus. Stell dir vor, du bist Student in einem Haus und hilfst ein bisschen auf Au-pair-Art in dem Haushalt. Und du liebst es einfach, mit Streichhölzern zu spielen. Du sitzt in deinem Zimmer und du hast schon oft mit Streichhölzern gespielt. Und du weißt gar nicht mehr, dass wie viel Streichholz du gerade anzündest. Und im nächsten Moment erkennst du nur, dass das ganze Haus in Flammen steht. Du wirst rausrennen, alle werden gerettet. Was war deine Übertretung? Was ist deine Schuld? Du armer Student, der ein oder andere wird es bald, du hast gar nichts, um zu bezahlen. Was musst du bezahlen? Musst du dem Hausherrn nur die Packung Streichhölzer zurückzahlen? Sein ganzes Haus ist abgebrannt. Deine Schuld kommt dir nicht so vor, als wäre sie so groß. Du sagst, es war doch nur eine kleine Sünde. Es war doch nur ein einziges Streichholz. Aber die Auswirkung dieser Sünde ist uns nicht bewusst. Und die Bibel sagt, die Auswirkung einer jeden Sünde ist der ewige Tod. Und du kannst sie nicht bezahlen. Wir alle sind, wie diese Schuldner hier in Lukas 7, unfähig zu bezahlen. Und was Jesus tut, ist, er bezahlt für uns die Strafe der Ewigkeit. Was dieser Hausherr mit deinem abgefackelten Haus nun tut, ist, er muss bezahlen, aber nicht die Streichholzpackung allein, sondern das ganze Haus muss neu gebaut werden. Wir haben nichts, um unsere Schuld zu bezahlen. Wir sind bankrott. So müssen wir vor Jesus kommen. Und er ist bereit, alle Übertretungen, Kolosser 2,13, zu vergeben, die Schuld zu schenken. Wie? Freundlich, voll Gnade. So wie er in Lukas 7 der Frau sagt, dir sind deine Sünden vergeben worden. Ich habe sie dir geschenkt, dir erlassen, dich begnadigt. Der Lohn der Sünde ist der Tod heißt es in Römer 6, 23, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben hier gesehen, dass das Erste, was wir über die Vergebung Jesu uns in Erinnerung rufen müssen, ist, dass er uns vergeben hat. Das Zweite, was der Text hier sagt, ist, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Schaut in Vers 14 hinein, Kolosser 2, 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Paulus benutzt hier einen Begriff, ein Bild, eine Illustration, die den Leuten damals sehr bekannt war. Damals bist du nicht zum Notar gegangen und der Notar hat deine Grundschuld geschrieben und du hast nur unterschrieben. Oder irgendeinen Vertrag gemacht über ein Darlehen und du hast nur unterschrieben. Damals war es so, dass du den ganzen Zettel bekommen hast und den Stift und du hast alles mit deiner Hand geschrieben, deine gesamte Schuld. Und das, was du hier aufgeschrieben hast, war allen bewusst im ganzen Dorf, in der ganzen Stadt. Es ist deine Handschrift, es ist deine Schuld gegen diesen Gläubiger. Diesen Schuldschein schreibt jeder einzelne von uns Tag für Tag ohne Christus. Es sind Schulden, die wir machen, Übertretungen, Übertretungen. Wir lieben es sogar, diesen Schuldschein zu schreiben, bevor wir zu Christus kommen. Dieser Schuldschein ist nicht ein kleiner Zettel. Es ist ein Kisten voll Endlospapier in Schriftgröße 4. Das ist der Schuldschein, den Paulus hier als Bild den Kolossern in Erinnerung ruft. Wörtlich heißt es Handschrift. Es ist deine Handschrift, die gegen dich gerichtet war und er hat sie ausgelöscht. Dieses Konzept war den Juden, den griechisch-römischen Empfängern sehr bekannt. Und warum war diese Liste so lang? Wegen der Satzungen. Der Text sagt, die Schuldschrift ist so lang wegen den Satzungen, die uns entgegenstehen. Die Übertretung hatten wir gerade schon. Und hier, diese Dekrete, diese Satzung, sie steht uns entgegen. Wir haben etwas gegen sie. Und an dem Schuldschein haben wir es zum Ausdruck gebracht. Diese Sündenschuld, die jeder Einzelne von uns trägt. Wie ich schon sagte, in Römer 1 und 2 lesen wir davon. Jeder Einzelne muss sich bewusst sein, dass wir mit unserer Schuld Gottes Zorn entfachen. Wir sehen also, dass Jesus am Kreuz diesen Schuldschein ans Kreuz heftet, den wir geschrieben haben. Lass uns das Dritte anschauen, was der Text hier sagt, dass nämlich Jesus diesen Schuldschein und die Satzungen aus dem Weg geschafft hat, indem er sie ans Kreuz heftete. Die ganze Zeit über nutzt Paulus hier Begriffe und Verbformen, die deinen Zustand beschreiben. So ist es, so ist es, so ist es. Es sind einfach die Fakten, die genannt werden. Es sind die Dekrete, du übertrittst, das ist dein Zustand, du bist tot, dein Zustand. Aber hier wechselt er seine Zeitform und er benutzt das Perfekt. Und Jesus, er sagt hier, Paulus sagt, dass Jesus diesen Schuldschein ein für alle Mal mit anhaltender Auswirkung, das ist die Bedeutung des Perfekts, ans Kreuz geheftet hat. Ein einmaliger Akt, an dem all deine Schuld der Vergangenheit und Zukunft ans Kreuz genagelt wird. Er selbst hat sie bezahlt. Wie hat er das gemacht? 2. Korinther 5 gibt uns Einblick da rein, wie. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus, sagt Paulus hier in 2. Korinther 5, wusste von keiner Sünde. Er war sündlos, heilig, perfekt. Und er, der ohne Sünde war, nimmt die gesamte Schuld und bezahlt sie. Wird Jesus Christus dadurch zum Sünder? Nein. Weil keine einzige Sünde, für die er bezahlt, geht auf sein Konto, sondern er übernimmt die Schuld von dir und mir und bleibt dabei sündlos. So hat Gott dafür gewirkt, dafür gesorgt, dass er gerecht bleibt, dass die Sünde bezahlt wird und dass du und ich gerettet werden können. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist der Schuldschein, den Jesus trägt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ein für allemal. Und deshalb sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das hat er getan. Er hat den Schuldschein genommen und ans Kreuz genagelt. Nicht nur seine Füße wurden durchbohrt, nicht nur seine Hände wurden durchbohrt, dein Schuldschein wurde durchbohrt, dort am Kreuz. Dieser Schuldschein, er wurde auf Jesus gelegt. Das Bild geht weiter, dass nämlich der Gekreuzigte oben über sich den Grund der Kreuzigung, der Strafe, angenagelt bekommen hat. Erinnert ihr euch? Bei Jesus, König der Juden. Warum wird er ermordet, getötet? Wegen dieser Strafe. Wisst ihr, was da noch hing? Deine Liste von Sünden. Deine Liste von Sünden, dein Schuldschein, er wurde dort ans Kreuz genagelt, auf ihn gelegt. Das ist, was Paulus den Kolossern deutlich macht. Es ist nicht so wichtig, dass du dich erinnerst, wie schmerzhaft und grausam Christi Tod war und einmal im Jahr Passion Christi schaust. Es ist viel wichtiger, dass du weißt und dich erinnerst, wer du vorher warst und warum er gestorben ist, was ihn umgebracht hat, deine und meine Schuld. Und so sagt Luther im Nachdenken darüber, er habe das Gefühl, Jesus Christus sei erst gestern gestorben. So vor Augen muss es uns sein, wer wir waren und was Christus für uns getan hat und was unsere Schuld war. Paulus, er geht aber weiter. Er spricht nicht nur davon, dass dein Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde, er spricht auch davon, dass die Satzungen selbst ans Kreuz genagelt wurden. Alles, was uns entgegensteht, wurde mit ans Kreuz genagelt. Und wir sehen es nachher in Kolosser 2 in den nächsten Versen, dass das Ganze, die Gebote, ja, die Zeremonialgesetze, alles, was von Mose her geboten war, all das, was nur ein Schatten auf Christus war, den Sabbat halten und viele weitere Gebote, die hat Jesus mit ans Kreuz genagelt. Galater 3 macht deutlich, wie er auch das ganze Gebot für uns ausgelöscht hat. Wir lesen in Galater 3, 10 und 11. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das Gesetz kann nicht retten, sagt Paulus in Galater 3. Aber in Vers 13 heißt es nun, alle. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Dieses Gesetz, was uns nur verfluchen konnte, was uns nur in die Hölle verdammen konnte, weil wir übertreten und nicht fähig sind zu bezahlen. Es ist nicht nur der Schuldschein, der ans Kreuz genagelt wird, sondern auch das Gesetz selbst, sodass es keine Wirkung mehr hat für jeden, der glaubt. Was deutlich macht, dass die zukünftigen Sünden uns nichts mehr anhaben können, denn es gibt kein Gesetz mehr, was gegen uns steht. Das hat Jesus ausgelöscht. Jesus hat ausgelöscht diesen Schuldschein. Wenn er davon spricht, in Vers 14, den Schuldschein auszulöschen, dann meint er nicht nur das Bild, dass deine Schulden am Kreuz Christi über seinem Kopf hängen, sondern im Bild damals, wo jeder einzelne Schuldner seinen Schuldschein mit seiner Hand geschrieben hat, war es genauso gängig, dass wenn du deine Schuld zurückgezahlt hast, auf dem Dorfplatz, wenn du so willst, dieser Schuldschein angenagelt wurde, sodass alle sehen konnten, die zwei haben keine Schulden mehr miteinander. Was meint ihr in Bezug auf unsere Schuld? Wer muss sich erinnern und sehen und bewusst werden, dass keine Schuld mehr da ist, nicht weil ich bezahlt habe, sondern weil Jesus bezahlt hat? Wer muss sich dessen bewusst werden, dass es keine Schuld mehr gibt? Du musst dir dessen bewusst werden. Du selbst vergisst, dass es keine Schuld mehr gibt zwischen dir und Gott. Und es lähmt dich. Und der Widersacher, er will in Anfechtungen dich aufs Glatteis führen und dir weismachen, du hast noch Schuld. Jesus kann dir nicht nochmal vergeben. Und deshalb schreibt Paulus in Kolosser 2, wenn ihr mal weiter springt, dass er in Vers 15, was wir heute nicht mehr schaffen werden, die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte und sie öffentlich an den Pranger stellt. Es ist dein Schuldschein, wo drauf steht, Jesus hat bezahlt, und neben diesem Pranger sind die entwaffneten Widersacher, die Mächte des Himmels, Satan und seine Dämonen, und sie haben keine Kraft und Autorität mehr. Das ist der Siegeszug, den Paulus uns vor Augen führt. Das ist die Vergebung, die wir erkennen müssen. Wir müssen lernen, erstens, wie unser Tod aussah. Dass wir tot waren ohne Jesus. Wir müssen uns zweitens erinnern daran, was Jesus uns vergeben hat. Er hat uns eine Schuld geschenkt, die du nicht bezahlen konntest. Er hat uns die Schuldschrift ausgelöscht. Und er hat sie ans Kreuz geheftet, ein für alle Mal. Es gibt nichts weiter. Ich möchte nun in unserem dritten Punkt uns herausfordern, in dieser Vergebung, in unserem Alltag zu reifen. In unserem Alltag zu reifen. Denn diese Vergebung in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen wird ein Kapitel später in Kolosser 3, 13 aufgegriffen, wo Paulus dann wenige Augenblicke nach diesem Vers in Kolosser 3, 13 sagt, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie sollen wir vergeben? Gleich wie Christus uns vergeben hat. Diese Tatsache in Kolosser 2 ist nicht nur, dass Jesus der Erhabenste ist und du ihm nichts hinzufügen kannst und du ihn allein anbeten sollst, sondern es hat auch Auswirkungen auf dich und mich, auf unsere zwischenmenschliche Beziehung. Und so sagte John Stott einmal, der bekannte Prediger, das Kreuz ist das lodernde Feuer, an dem sich die Flamme unserer Liebe entzündet. Doch wir müssen ihm so nahe kommen, dass seine Funken auf uns überspringen können. Wir müssen uns des Kreuzes bewusst sein, unseres Todes und Jesu Vergebung, damit wir selbst vergeben können. Wie sollen wir vergeben? Kolosser 3,13, wie Christus uns vergeben hat. In unserem Alltag. Kennt ihr das Sprichwort? Der Gläubige ist Gott nie ähnlicher, als wenn er vergibt. MacArthur schreibt in seinem Buch Vergeben befreit: Vergebung ist der Boden, auf dem zahlreiche geistliche Früchte und göttliche Segnungen wachsen. Das Hegen und Pflegen des Bodens der Vergebung ist einer der sichersten Wege, um geistliche Gesundheit und Reife zu entwickeln. Vergebung ist einer der sichersten Grundlagen, um geistliche Gesundheit und Reife zu entwickeln. Was ist dann Unversöhnlichkeit? Die totale Blockade für jedes geistliche Wachstum. MacArthur schreibt weiter: Solange wir selbst Empfänger der Gnade sind, schätzen wir Vergebung selbstverständlich als eine der höchsten Tugenden überhaupt. Aber wenn wir verletzt werden und selbst Vergebung gewähren müssen, dann widerstrebt es zutiefst unserem Gerechtigkeitsempfinden. Und doch würden wir wohl ohne Zweifel alle darin übereinstimmen, dass sowohl Gerechtigkeit als auch Gnade hohe Tugenden sind. Wer hofft nicht auf Vergebung, wenn er schuldig geworden ist? Und wer beruft sich nicht auf das Recht, besonders wenn ihm Unrecht zugefügt wurde? Hier wird es schwierig. Hier wird es schwierig. Es ist so leicht, das Abendmahl zu feiern und Jesus zu danken, dass er mir vergeben hat und dass er den Himmel verlassen hat, den Tod hingegeben hat, sich hingegeben hat an meiner Stelle. Schwierig wird es, wenn ich Vergebung gewähren muss, wenn Menschen an mir sündigen. Kolosser 3 sagt, einer hat gegen den anderen zu klagen. Es ist nicht immer gleich Mord. Es sind einfach Klagen. Warum bist du so? Wieso änderst du dich nicht? Dann musst du dich an Christus erinnern, wer du warst in deinem Tod und was er dir vergeben hat, was er mit deinem Schuldschein getan hat. So sollen wir einander vergeben. Was ist vergeben schon wieder? Schenken. Schenken ist vergeben. Niemand spricht davon, dass wenn du beleidigt wurdest, wenn an dir gesündigt wurde, dass die Wunde nicht da wäre. Keiner würde sagen, das Streichholz, was das Haus abgefackelt hat, das ist alles Illusion. Das Haus ist eigentlich noch da. Auch der, an dem gesündigt wurde, kann nicht einfach sagen, ich vergebe dir und damit sagen, ich denke nicht mehr dran. Das kann er nicht sagen. Das ist nicht genug. Der hat kein Haus mehr, der Mann. Er kann nicht einfach sagen, ich denke nicht mehr dran. Er muss sagen, was Vergebung wirklich bedeutet. Lieber Student, ich erlasse dir deine Schuld, die du nicht bezahlen kannst. Ich baue das Haus und die Schuld ist erlassen. Es ist, Vergebung hat zur Grundlage, dass ich als der, an dem gesündigt wurde, bekennt, anerkennt und versteht, dass der Schmerz echt ist, dass er wahr ist, dass die Hütte abgebrannt ist, dass die Wunden offen sind. Aber ich sage, du kannst sie nicht bezahlen, ich bezahle sie. Wenn du der Schuldner bist, Nehmen wir an, du bist dieser Student. Was wird in der nächsten Nacht in deinem Kopf vor sich gehen? Du willst nur wenigstens dieses eine letzte Streichholz ungeschehen machen. Alle anderen waren ganz lustig. Aber dieses eine letzte willst du ungeschehen machen. Du willst die Zeit zurückdrehen. Warum? Weil du verstehst, du kannst es nicht bezahlen. Lieben, das ist der erste Schritt des Sünders, dass er versteht, die rote Linie war da und die Folge der Übertretung kann ich nicht bezahlen. Und in unserem Alltag, wenn ein Mensch an dem anderen Menschen sündigt, wenn ich an euch sündige, wenn ihr aneinander sündigt, dann liegt es teilweise bei dem, an dem gesündigt wurde, das Ausmaß festzustellen. Die Höhe des Schadens aufzustellen. Der an dem gesündigt wurde, erstellt das Gutachten, was es kostet. Versteht ihr, der Student würde sein Gutachten schreiben und er würde draufschreiben, eine Streichholzschachtel. So sind wir. Wir verletzen einen Menschen und wir sagen, hab dich nicht so, war nicht so gemeint. Aber der Gegenüber sagt, es tat aber so dolle weh, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Bei wem liegt jetzt der nächste Schritt? Denk an Jesus. Denk an Jesus. Denk an Jesus und deine Sünde gegen ihn. War deine Wahrnehmung der Tragweite deiner Schuld gegen Jesus, war das Gutachten des Schadens richtig? Absolut falsch. Jeder Gläubige, jeder Ungläubige würde sagen, meine Schuld gegen Jesus ist ja so ein bisschen was hier und da, eigentlich nicht der Rede wert. Jesus selbst, der an dem gesündigt wurde, er hat das Gutachten geschrieben. Er hat festgestellt, bezahlen muss ich mein Leben. Mein Leben muss ich geben. Und jetzt geht es weiter. Haltet euch fest. Ohne, dass wir, die wir gegen Jesus gesündigt haben, hat Jesus die volle Schuld bezahlt. Wenn an uns gesündigt wird, dann erwarten wir und warten und bestehen darauf, bis du endlich das Gutachten so schreibst, dass ich es mit unterschreiben kann. Du musst erkennen, wie groß deine Schuld war, sonst vergebe ich dir nicht. Das wird nie geschehen, versteht ihr? Das wird nie geschehen. Wenn Paulus sagt, wir vergeben wie Christus, dann heißt es, mach du dein Gutachten, der du verletzt wurdest. Und dann entscheide dich, die ganze Summe, die unten steht, zu schenken. Obwohl dein Gegenüber, der dir das angetan hat, überhaupt keine Ahnung hat davon, was für eine Auswirkung es hatte in deinem Leben. Stimmst du zu, dass du keine Ahnung hast, was für eine Auswirkung es für Jesus hatte, für dich zu sterben? Ich hoffe. Das ist die Auswirkung von Vergeben wie Jesus in unserem Alltag. Wir können nicht voneinander erwarten, die Sache gleich zu sehen in den verletzten Beziehungen. Wir handeln wie Jesus. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Jesus, er sagt nicht nur, dass dir vergeben ist und dein Schuldschein ist jetzt eine schwarze Null. Jesus, er sagt, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, Kolosser 3,1, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Jesus vergibt dir nicht nur deine Schuld, sagt, irgendwo die Hundehütte im Himmel gebe ich dir. Er verherrlicht dich. Im Bilde des Studenten, der das Streichholz gezogen hat, dieser Inhaber des Hauses, er baut nicht nur ein neues Haus, er gibt dir noch die Hälfte davon. und sagt, jetzt, wo ich eh neu gebaut habe, hast du auch noch Platz. Die Gnade der Vergebung, ihr Lieben, ist so groß in Christus. Sie muss so groß sein, wenn du Christus ähnlich bist. Das haltet euch fest. Der Sünder auf die Idee kommt, ich verschuldige mich nochmal, dann ist die Gnade noch größer. Das lesen wir in Römer 5. In Römer 5, 20 bis 6 lesen wir, das Gesetz ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. So fühlst du dich auch, wenn an dir gesündigt wurde. Das Maß der Sünde ist voll. Der Text geht weiter. Da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Sünde hat das Maß voll gemacht, die Gnade lässt es überfließen, so sehr, dass der Mensch in 6,1 auf die Idee kommt, sollen wir in der Sünde verharren? Soll ich noch mal sündigen, dann wird die Gnade ja noch größer. Das ist Christus-ähnliche Vergebung. Ich, an dem gesündigt wurde, mache mein Gutachten. Ich habe die gesamte Summe meines Schmerzes, meiner Verletzung vor Augen. Ich erinnere mich daran, wer ich ohne Jesus war, tot, in all meinen Übertretungen. Mein endlos Papier an Schuldscheinen hat Jesus ans Kreuz genagelt und er hat mir vergeben. Tausende Milliarden vergeben. Das halte ich mir vor Augen und ich sehe mein Gutachten der Schuld an mir. Und ich sage, ich will dir vergeben. Ich will es dir schenken, weil Jesus mir so viel mehr geschenkt hat. Wie weit geht es? Überströmend. Wir könnten sogar sagen, diese Vergebung, Christus ähnlich, führt dazu, dass deine Beziehung zu dem, der dich verletzt hat, nach der Vergebung herrlicher ist, stärker ist, enger ist als vorher. So dass du auf die Idee kommen könntest, ich sündige wieder, dann wird unsere Beziehung noch enger. So müssen wir einander mit Liebe überströmen. Können wir das? Kein Mensch kann das. Nur Jesus kann das. Und deshalb brauchen wir den Geist Christi in diesen Momenten und müssen flehen, Herr, hilf mir, das, was du möchtest, kann niemand. Und es kann sein, dass dein Gutachten lautet, was du schreibst über deine Verletzung, deine Wunden, dass dein Gutachten unten drunter lautet, Wiederherstellungszeit 100 Jahre. Beim Studenten steht unten drunter 2 Jahre Bauzeit. Aber da ist die Hütte noch nicht bezahlt. Sagen wir mal, er verdient gut 30 Jahre. 30 Jahre abbezahlen von der neuen Hütte wegen einem Streichholz. Du kannst nicht bezahlen, du brauchst das Geschenk. Es kann sein, dass eine unfassbare Zahl am Ende dieses Gutachtens rauskommt und dein ganzes Leben hier auf Erden beeinflusst ist. Ich will die Dinge nicht kleinreden. Aber im Gegensatz zu dem, was Christus für uns ans Kreuz genagelt hat, ist es klein. So leben wir, Kolosser 3,13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Gleich wie Christus dich beschenkt hat, so auch du. Am 1. Dezember 1997, es war ein Montag, etwa ein Dutzend Schüler waren in der Oberschule zum Gebet zusammengekommen. Jeden Morgen versammelten sie sich zu diesem Zweck im Flur vor dem Sekretariat der Oberschule in Kentucky. In wenigen Minuten sollte der Unterricht beginnen. Deshalb beendete einer die Gebetsgemeinschaft. Das Amen hallte noch im Flur nach. Die Schüler wollten sich gerade zu ihren jeweiligen Klassenzimmern begeben. Da zerrissen Schüsse die Stille des Augenblicks. Ein 14-jähriger Schüler der untersten Klasse der Oberschule ging auf die Beter mit seiner Automatikwaffe in der Hand zu und feuerte in die Gruppe. Kaltblütig streckte er seine Mitschüler nieder. Als alles vorbei war, lagen 3 Jugendliche tot und 5 schwer verletzt im Flur, in ihrem Blut. Besonders befremdlich an der Sache war, dass die Schüler des Gebetskreises den Amokschützen in keiner Weise provoziert hatten. Einige waren sogar zeitweise mit ihm befreundet gewesen. In den nächsten Tagen erregte aber noch etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit der Medien. Die 5 überlebenden Angehörigen und ihre Opfer bewiesen eine erstaunliche Vergebungsbereitschaft. Viele Verwandte der Opfer wurden in den Tagen und Wochen nach dem Massaker von Reportern interviewt. Trotz der erschütternden Sinnlosigkeit des Verbrechens äußerte niemand ein bitteres Wort oder forderte gar Vergeltung. Die christlichen Gemeinden in Kentucky kümmerten sich nicht nur um die Überlebenden und um die Angehörigen der Opfer, sie bemühten sich auch um den Schützen und seine Familie. Eine der schwer Verletzten war die 15-jährige Melissa. Eine Woche nach dem Amoklauf, sie lag im Krankenhaus und kannte bereits ihre Diagnose. Die Verletzungen der Wirbelsäule werden so schwer sein, dass sie den Rest ihres Lebens gelähmt sein würde. Sie ließ dem Schützen durch einen Freund die Botschaft zukommen. Sag ihm, dass ich ihm vergebe. Wie kann jemand, der so schwer verletzt worden ist, so schnell und vollständig vergeben? Das kann nur Jesus Christus. Und jeder, der den Geist Christi hat, wie 1. Korinther 2,16 es sagt. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns diese Vollmacht gibt. Diese Melissa hat ihre Rechnung gemacht, hat ihr Gutachten geschrieben, hat es angeschaut und hat die gesamte Schuld geschenkt, freudig geschenkt, begnadigend geschenkt. Sie, die das Opfer war, hat die Initiative ergriffen und die Botschaft überbringen lassen. Das ist die Auswirkung in unserem Leben der Vergebung Jesu. Die Vergebung Jesu, sie ändert alles in unserem Alltag. Und deshalb sagt Paulus in Kolosser 2, dass Jesus dir vergeben hat, ist der Trumpf, dass du niemand anderen brauchst. Jesus Christus genügt. Und er hat in seiner Vergebung auch das Gesetz mit entkräftet. Worüber er gleich schreiben wird, dass der Sabbat nicht mehr einzuhalten ist, dass die Askese nichts mehr nützt. All das ist aufgehoben. Und so wollen wir, die wir Vergebung empfangen haben, danach streben, was droben ist. Und wenn der Schaden und Schmerz bis zum Ende unseres Lebens bleiben möge, wir wissen, es wird viele Milliarden Jahre danach geben, in dem alle unsere Tränen weggewischt werden. Wir den Herrn anbeten für seine Vergebung. Wir müssen vergeben. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer seinem Geschwistern nicht vergibt, dem vergibt Gott nicht. Jesus sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der an dem gesündigt wird, muss sich vor Augen halten. Der an mir gesündigt hat, kann nicht wissen, was er angerichtet hat. Das ist Christus ähnlich. Und trotzdem vergebe ich dir alles. Kann nur Jesus das? Ein paar Kapitel später in Apostelgeschichte 7, Vers 60 sagt Stephanus dasselbe. Stephanus betet, Herr, vergib ihn. Was betet Jesus da? Was betet Stephanus da? Er betet, dass diese Schuldner gerettet werden. Und der nächste Satz nach Stephanus' Gebet lautet, und Saulus, der Verurteilung zugestimmt hatte. Stephanus' Gebet wurde erhört und Saulus wurde gerettet. Jesus hat ihm die Schuld nicht vergeben und so sehen wir, es ist nicht nur zwischen Geschwistern, dass diese Auswirkung da ist, wir vergeben, sondern auch zwischen Menschen, die Gott nicht kennen. Ich mache die Rechnung, ich sehe die Summe und ich vergebe und bete, Herr, mögest du retten. Lass uns stille werden zum Gebet. Ihr dürft sitzen bleiben. Wir werden auch gleich, bevor wir singen, ein wenige Minuten des Nachdenkens noch haben. Ein wenig instrumental, dann gemeinsam unser letztes Lied singen. Ich möchte mit uns beten und dann können wir noch weiter über diesen Text und die Anwendung nachdenken. Herr Jesus Christus, wir bekennen, dass es unmöglich ist in unserer Kraft, die Schuld, die wir gegen dich haben, zu bezahlen. So klein die Übertretung scheint, der ewige Tod ist in deiner Gerechtigkeit gefordert. Herr, wir preisen dich dafür, dass du unsere Not erkannt hast, dass wir nicht bezahlen können. Und alles auf dich genommen hast. Du hast uns beschenkt. Herr, wir wollen beten, dass wir dich wertschätzen als unseren Herrn und Retter. Die Gnade rühmen. Und wir preisen dich, Herr, dafür. Und beten, dass du uns befähigst in den so schmerzhaften Momenten unseres Alltags, wo an uns gesündigt wird, dass wir, Herr, die Rechnung machen und im Vergleich zu dem, was du uns vergeben hast, gerne schenken, gerne vergeben. Herr Jesus Christus, du weißt auch, dass wir alle hier und da damit kämpfen, Vergebung anzunehmen. Wenn uns bewusst wird, wie schwerwiegend unsere Schuld an dir unsere Schuld an unseren Mitmenschen ist. So sehr wir wollen und danach sehnen, die Zeit zurückzudrehen und es nicht können, kann es uns zermürben. Wir brauchen Vergebung und wir beten darum, dass wir uns erinnern an das vollkommene Geschenk, was du da reichst und anbietest. Und wir beten, Herr, dass wir es immer wieder gerne annehmen und dann mit Freimütigkeit vor dich kommen und dich preisen über deine große Gnade. Deshalb, Herr, wachsen wir in Gnade, weil wir immer und immer wieder anerkennen, heute kann ich wieder nicht bezahlen. Herr Jesus Christus, danke für dein Opfer. Danke für deine Gnade. Und ich bete, dass auch die Konflikte, die unumgänglich sind unter uns Menschen, ob mit Geschwistern oder mit Menschen in der Gesellschaft um uns herum, dass wir jedes Mal erkennen, Herr, du willst uns in das Ebenbild Jesu umgestalten und wir sollen lernen zu vergeben, wie du uns vergeben hast. In Jesu Namen beten wir und bitten darum, dass dein Heiliger Geist in unseren Herzen wirkt, diesen Text zur Anwendung bringt und wir vergebungsbereit werden. Amen.